Am Mikrofon des Büchermarkts für junge Leser begrüßt Sie Tanja Lieske. Unser Samstagsbüchermarkt heute von unterwegs. Ich sitze im Arbeitszimmer des Schriftstellers Peter Hertling bei ihm zu Hause in der Nähe von Frankfurt. Herr Hertling, Sie leben hier seit 1974, waren davor tätig in Berlin und Köln, sind geboren 1933 in Chemnitz. Sie haben Kinderjahre in Tschechien, in Olmütz und in Brünn in Mähren verbracht, sind zu Kriegsende mit ihrer Mutter nach Niederösterreich geflohen. Ihre Jugendjahre haben sie in Nürtingen in Schwaben verlebt. Eine Biografie, die liest sich ein wenig wie eine Landkarte der deutschen Geschichte. Wie hat dieses Jahr an Ortswechseln sehr reiche Leben sie geprägt als Mensch, als Schriftsteller?
Es war für ein Kind außerordentlich abenteuerlich. Und auch beängstigend. Ich bin während des Krieges aufgewachsen. Bis zu meinem 13. Lebensjahr war Krieg. Die Städte, durch die wir zogen, waren für mich jedes Mal unglaublich aufregend. Und im Nachhinein, wenn ich sie heute besuche, noch immer besonders schön. Das war Dresden, die Stadt meiner Mutter. Das war Brünn, die Stadt meines Vaters. Und dann Olmütz, wo wir lebten, alte Städte mit einem noch immer ganz wunderbaren Kern, auch in Dresden. Wir flohen vor der Roten Armee, vor der Front aus Olmütz nach Niederösterreich in der Hoffnung, den Russen zu entkommen, wie das so schön hieß. Die Russen kamen uns aber nach und wir erlebten in der kleinen Stadt Zwettl, die ich bis heute begleite und die mich bis heute begleitet. Ich bin oft da oder öfter. Dort erlebten wir den Einmarsch der Roten Armee mit allem drum und dran. Meine Mutter wurde vergewaltigt. Es gab Typhus. Wir spielten mit den sehr, sehr jungen Rotarmisten auf dem Eis. Ich fuhr Schlittschuh, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Und das war ein Geschenk, als wären die Schlittschuhe vom Himmel gefallen. In dieser Zeit wurden die Männer, die in Zwettl lebten, gebeten, sich bei der Roten Armee zu melden, in die Gefangenschaft. Mein Vater meldet sich sehr gesetzesbewusst und ordentlich, wie er gewesen war. Viele von den Männern verschwanden. Er kam ins Gefangenenlager Döllersheim, wo ich ihn später sozusagen suchte, sein Grab suchte, und kam dort um. Wir fuhren dann mit einem Transport ins Reich. Die Österreicher wollten die Reichsdeutschen loshaben. Es war ein Transport in Viehwaggons, in dem wir, das ist mir auch noch unvergesslich, dann stand auch ein Kinderbuch Krücke. Das gehört auch zu meiner Kindheit, dass ich oft erlebt habe, dass Menschen sterben. Und wir kamen in Nürtingen, was wir alle nicht kannten, meine Mutter nicht, meine Tante nicht, meine Großmutter nicht, ich überhaupt nicht, in einer Stadt an einem Städtchen, das so wohlbehalten war, dass es uns die Sprache verschlug. Nürtingen war sozusagen vom Krieg verschont geblieben. Die Nazis waren noch da, es waren keine Bomben gefallen. In dieser Stadt nahm sich meine Mutter das Leben, weil sie nicht weiter konnte. Wir hatten allerdings das Glück, muss ich sagen, dass meine Oma dabei war und uns sozusagen übernahm, meine Schwester und mich. Ich begann mit 14 zu schreiben, ich hätte auch durchdrehen können, wie Kinder heute. Ich hätte gewalttätig werden können, mich wehren können gegen die Verlogenheit der Erwachsenen. Ich fing nicht an zu schreien und auch nicht um mich zu schlagen. Ich las wie ein Verrückter. Ich sagte mir dann, so mit 14, 15, das musst du auch können. Du musst dich auch so ausdrücken können. Du musst auch von dir erzählen können. Du musst auch von denen erzählen können, die nichts mehr erzählen. Und so fing's an.
Sie haben geschrieben, Gedichte zuerst, Rezensionen, kulturelle Berichterstattung, dann als Feuilletonjournalist, dann später kamen die Romane und erst als Sie selbst Vater wurden, auch die Kinderliteratur. Ihr Debüt, Der Hirbel, 1973, fällt in eine Zeit, in der ja sehr viel los war in der Kinderliteratur. Das war eine von, ja, hektischen Debatten begleitete Zeit. Es ging um Emanzipation, es ging darum, alte Erzählmuster aufzubrechen, es ging darum, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Wie sehen Sie ja diesen Diskurs heute?
Er war, nehme ich an, wichtig und wirksam. Die Kinderliteratur war damals in einem Zustand, vor allem auch die übersetzte Literatur, den ich ärgerlich fand. Und so sagte ich mir, du musst dich wehren dagegen. Du musst den Kindern etwas erzählen, was sie selber kennen, was sie selber erfahren. Du musst ihnen ihre Erfahrungen in Zusammenhängen vermitteln. Die Perspektive der Kinder ist eine ganz und gar andere, an die man sich als Erzähler gewöhnen muss. Die Dinge sind alle größer und immer unerklärt. Wer erklärt einer Zweijährigen, die hier ins Zimmer kommt, den Flügel, der hier steht im Zimmer? Wer sagt, das ist ein Flügel? Und das ist dann ein Wort, was sie ganz anders kennt. Ein Flügel hat ein Vogel, aber so ein dickes Ding aus Holz kann doch kein Flügel sein. Ich habe dann begonnen, auch sozusagen eine Philosophie des Schreibens für Kinder zu entwickeln für mich. Es ist grundsätzlich ein Schreiben über Anfänge, über Erstmaligkeiten, über die erste Liebe, über die erste Freundschaft, über die erste Erfahrung, in ein Wasser zu gehen, zu schwimmen, die erste Erfahrung, Hass zu erfahren, Widerstand zu erfahren. Es sind lauter Erstmaligkeiten, die Kinder erfahren, auch junge Menschen. Und diese Erstmaligkeiten bedeuten gleichzeitig, wenn sie überwunden werden, Schöpfung, Weltschöpfung. Und das ist genau ein Anlass zum Schreiben.
Ich versuche mich jetzt mal an einer kleinen Zusammenfassung Ihrer Poetik, Herr Hertling. Ja. Es geht darum, Anfänge zu schildern. Es geht darum, die Größe der Welt zu schildern. Es geht darum, die Verrätselung der Welt zu schildern. Sie tun all dies in einer sowohl reduzierten als auch poetischen Sprache. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der kreative Prozess nicht immer einfach ist und dass Sie sehr lange an Ihren Texten sitzen.
Ja, wenn Kinder mich fragen, und das ist eine Grundfrage, ist es schwieriger für Kinder zu schreiben oder für Erwachsene? Oder noch einfacher die Frage, schreibst du lieber für Erwachsene oder für uns? Und da pflege ich stets zu antworten, es ist wirklich schwieriger für euch zu schreiben. Denn Kinder kennen keine Abstraktion. Wenn ich einen Roman schreibe, kann ich theoretisch werden, abstrakt werden, kann ich auch essayistisch werden. Bei Kindern muss ich konsequent erzählen, da muss ich auch Gedanken erzählen, da muss ich immer anschaulich bleiben. Das heißt, ich muss wirklich meine Sprache anstrengen, genau zu sein.
Diese Poetik beinhaltet auch einen Genrebruch, eine Art Tabubruch, denn Sie pflegen das offene Ende und Sie pflegen auch das traurige Ende. Sie sind auch dem treu geblieben in all den Jahren. Warum?
Wissen Sie, ich will Kindern nichts vormachen. Ich kriege hunderte von Briefen. Im Laufe der Jahre sind es wirklich Tausende. Da kommt oft der Vorwurf, warum schreibst du denn kein Happy End? Und sie schreiben dann Happy Ends, beispielsweise für den Hirbel, für die Oma. Sie schreiben lauter schöne Schlüsse für die Bücher. Ich schreibe ihnen dann zurück, ich finde es wunderbar, dass ihr euch das ausgedacht habt. Ich habe nämlich gewünscht, dass eure Fantasie rege wird, dass ihr die Wirklichkeit, mit der ihr euch beschäftigt, auch die Wirklichkeit in meinen Büchern, dass ihr die neu macht, besser macht. Deswegen sind die Bücher oft offen wie Fragezeichen, auch wie Ausrufezeichen.
Der Hirbel, 1973, Sie haben mal gesagt, ist Ihr liebstes Buch geblieben. Wir hören mal rein, die ersten Zeilen aus dem Hirbel, es liest Peter Hertling.
Der Hirbel ist das Schlimmste von allen, sagten die Kinder im Heim. Das war nicht wahr. Doch die Kinder verstanden den Hirbel nicht. Sie hielten sich ohnehin nie lange auf in dem Heim, einem Haus am Rande der Stadt, in das Kinder gebracht wurden, die herumstreuten Kinder, mit denen ihre Eltern nicht mehr zurechtkamen, die von ihren Müttern verstoßen wurden, die bei Pflegeeltern waren und nicht gut taten. Es war ein Durchgangsheim. Von dort wurde man in andere Heime geschickt. Den Hirbel wollte niemand, deshalb war schon Stammgast in dem Haus am Rande der Stadt. Er war 9 Jahre alt und groß wie ein 6-Jähriger. Er hatte einen dicken Kopf mit dünnen blonden Haaren, die er nie kämmte, und einen mageren Leib. Trotzdem fürchteten alle seine Kraft. Beim Raufen siegte er immer. Der Hirbel hatte eine Krankheit, die niemand richtig verstand. Als er geboren wurde, musste der Arzt ihn mit einer Zange aus dem Leib der Mutter holen, und er hatte ihn dabei verletzt. Von da an hatte er Kopfschmerzen, und die Großen behaupteten, er sei nicht bei Vernunft.
Peter Hertling ist heute unser Gast im Büchermarkt. Der Hirbel, ein sehr sensibles Kind, auch ein durchaus künstlerisches Kind mit autistischen Zügen. Wann ist er Ihnen das erste Mal über den Weg gelaufen?
Das war 1900, ja, ich kann es gar nicht sagen, in den 60er Jahren. Da arbeitete meine Frau, die ist Psychologin und hatte in Tübingen Psychologie studiert als Praktikantin in einem Heim in Stuttgart-Seelenbuch, in genau einem Durchgangsheim. Und dort erlebte sie den Hirbel in allen Spielarten. Ein Kind, das im Grund elend dran war. Das tatsächlich wohl, ja, heute würde man sagen, autistisch war, denn er konnte so gut wie, er wollte auch so gut wie nicht reden. Er redete in Zusammenhängen nur, wenn er sang, im Übrigen, was nicht selten ist. Und er war richtig abgefeimt, wenn es darum ging, mit Psychologinnen, mit Erzieherinnen umzugehen. Die kannte er schon.
Das Schreiben für Kinder, haben Sie mal gesagt, Herr Hertling, sei immer ein Schreiben über die Kunst des Überlebens. Was Ihre Kinderfiguren eint, Kalle, Theo, Frenze, ist, dass sie irgendwann von Erwachsenen im Stich gelassen werden oder dass Erwachsene sich in Themen verlieren, die nicht mehr nachvollziehbar sind, und dass irgendwoher eine helfende Person kommt, oft biografisch gar nicht angebunden. Nachdem ich Ihre Biografie gelesen habe, Leben lernen, habe ich das als Muster in Ihrem eigenen Leben wiedergefunden. Ist es vielleicht doch so, dass Sie die eigene Kindheit wieder und wieder beschreiben?
Ich habe vor einigen Jahren den Auftrag gehabt, auf einem Kongress zu sprechen, der Kriegskindern galt. Ich hier in Frankfurt an der Uni, und ich erzählte aus meiner Kindheit, und mir wurde klar, wie traumatisch besetzt ich bin. Und dass ich einfach schreibend damit fortwährend und konsequent umging. Und dass das im Grunde ein Movens war, auch für den Umgang mit meinen Kindern, der selbstverständlich und frei und offen war. Und unsere Kinder sind heute unsere Freunde. Ja, diese traumatische Kindheit ist tatsächlich die Basis für das, was ich schreibe.
Am deutlichsten, am autobiografischsten wurden Sie in Krücke. Sie haben dazu aber gebraucht bis 1987. Thomas, das Flüchtlingskind, das von seiner Mutter getrennt wird, dem Krücke wiederum hilft, der vorher im Widerstand gegen Hitler war. Das Ganze vor dem Schauplatz des zerstörten und besetzten Wiens. Sie haben auch für Krücke die dritte Person gewählt. Sie haben nicht ich geschrieben. Warum hat es so lange gedauert und brauchten Sie diese Distanz des autorialen Erzählens?
Es hat so lange gedauert, weil dann wieder Kriege kamen. Als meine Kinder verwirrt und auch erschüttert wurden durch ganz bestimmte Aufnahmen im Fernsehen, Kriegsaufnahmen von Kindern, flüchtenden Frauen, zerstörten Häusern, begannen sie zu fragen, nachdem sie mich vorher oft ausgelacht hatten, wenn ich sagte, wisst ihr, ich habe mal Hunger gehabt und so weiter. Und meine kleinste Tochter dann den alternativen Struwelpeter zitierte, als ich noch im Kriege war, gab es Rüben alle Jahr und so weiter. Dann fragten sie mit einem Mal, wie hast denn du da gelebt? Und ich fing an zu erzählen, wie ich gelebt habe. Und da fiel mir ein, dass eigentlich das Leben im Krieg noch gar nicht so furchtbar und einschüchternd und beängstigend war für das Kind, sondern das Leben nach dem Krieg, das Überleben. Und ich dachte dann an Wien, an die Bronca, die es nun wirklich gab, und an Krücke, den es auch wirklich gab. Krücke, den ich so nenne, das war ein Mann, der auf dem Transport zwischen Wien und Wasseralfingen und Nürtingen in Württemberg eine wunderbar segensreiche Rolle für die Kinder spielte. Er hüpfte von Waggon zu Waggon, holte die Kinder ein zu irgendwelchen Spielen im Waggon. Da mussten die Erwachsenen zur Seite rücken und er malte beispielsweise ein Damebrett auf den Holzboden. Und wir spielten dann mit, was weiß ich was, Dame mit Steinchen und so weiter. Dieser Mann endete in Nürtingen und er lebt, nehme ich an, nicht mehr. Er endete nicht als Held mit vielen Orden auf der Brust, sondern in einem Kiosk, in einem Wasserhäuschen, wie man hier in Hessen sagt, und verkaufte Bier, Zigaretten und Sprudelwasser. Also kein Held, aber einer, der für mich wahrscheinlich wirklich ein Held war.
Sie werden in diesem November 77 Jahre alt. Ein wirklich reiches Leben, ein ereignissenreiches Leben, ein arbeitsreiches Leben. Sie haben fast nichts ausgelassen. Sie waren sogar Cheflektor, Geschäftsführer eines großen deutschen Verlags. Sie haben hier die Buchmesse in den tollsten Zeiten erlebt. Sie haben bei Günter Grass Fisch gegessen und Ingeborg Bachmann betrunken nach Hause getragen. Ich frage mich, Sie sind ein sehr musikalischer Mensch. In der Rückschau, gibt es einen Grundton? Ich formuliere die Frage einfach mal musikalisch. Gibt es einen Grundton Ihres Lebens?
Es ist eigentlich der Kammerton. Es ist der Ton, nach dem gestimmt wird. Den brauche ich. Der Ton, von dem alles ausgeht, nach dem alle Instrumente suchen und operieren. Und das ist für mich ganz wichtig.
Das eingestrichene A, da klingt fast schon sowas an wie eine Reduktion auf das Wesentliche. Ich überführe das jetzt nochmal in unsere Situation, Herr Hartling. Ja. Sie empfangen nicht mehr allzu viele Journalisten. Sie verteidigen Ihre Zeit des Schreibens. Was bleibt noch zu schreiben? Was bleibt noch zu tun?
Ich schreibe an einem Buch über eine Person, die mich seit vielen Jahren fesselt und fasziniert, über Fanny Mendelssohn-Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn, eine große Musikerin und eine fabelhafte Frau, eine mutige Frau.
Sie schreiben auch für Kinder, eben fertig geworden, Paul, das Hauskind, worum geht's?
Paul entstand nach 10 Jahren, nachdem ich 10 Jahre lang für Kinder nicht mehr geschrieben hatte. Es waren 10 Jahre, in denen ich oft krank war, oft nicht schreiben konnte. Und dieses Buch ist über den Zeitraum von 3 Jahren entstanden. Ich war dann wieder im Krankenhaus und Paulchen begleitete mich. Das Denken über dieses Kind, das ich im Grund gefunden habe, in den Diskussionen über Kinder heute, über Kindesvernachlässigung, Kindesmissbrauch. Wie oft wird heute darüber geredet, man denkt gar nicht dran, dass die Kinder in den Familien oft verloren sind. Und ich sagte mir, gut, dann erzähl mal, was hilfreich sein kann.
Paul leidet an einer Art Wohlstandsverwahrlosung. Die Eltern verdienen gut.
Machen Karriere,
haben richtig mit sich selbst zu tun, sind in New York. Sind Ihnen solche Kinder, solche Familien begegnet?
Ja, meine Frau war viele Jahre auf dem Jugendamt in Groß-Gerau als Familienpsychologin. Sie begegnen mir auch unter den jungen Leuten und jungen Familien, die ich durch meine Kinder kennenlerne. Was mich da erstaunt ist, tja, dieser Karriereautismus bei 30-Jährigen, dass die also geradlinig auf ihren Erfolg zurennen und für Kinder da wenig Platz ist. Und die Kinder werden fabelhaft ausstaffiert. Sie kriegen alles. Sie kriegen den Mund und den Kopf gestopft. Und wie man sagt, verwahrlosen sie auch. Ich finde, dass unsere Gesellschaft in ihren Diskussionen, wenn es um Kinder geht, mitunter extrem verlogen funktioniert. Wenn so also die Jugendministerinnen und Sozialministerinnen und Minister anhören, was sie alles vorhaben, diese Vorhaben, die eigentlich manchmal hilfreich sein könnten, werden nie realisiert. Zum Beispiel, dass man jungen Frauen, Müttern hilft, die ohnehin im Beruf bleiben wollen, ihre Kinder in vernünftige Institutionen abzugeben. Meine jüngste Tochter hat ihre 2 Kinder, Enkel, die wir sehr lieben, den Samuel und die Fanny, in einen Kindergarten gegeben in Hamburg. Und die haben da eine Menge an sozialen Verhalten gelernt. Und ihre Mama und ihren Papa nie vergessen. Denn ich glaube, dass man Menschen, die einen zeigen, dass man sie liebt, nicht vergessen kann als Kind. Und die Eltern, die sozusagen gleichgültig werden durch Zwänge, alles erreichen zu wollen, die tun ihren Kindern wirklich was an. Die Eltern, die aufmerksam und liebevoll bleiben und mit liebevoller Aufmerksamkeit die Kinder auch anderen überlassen, die tun gut daran.
Peter Hertling war heute unser Gast im Büchermarkt für junge Leser. Sein erzählendes Werk, demnächst Paul das Hauskind, ist gesammelt bei Belz und Gelberg erschienen. Seine Erwachsenenromane liegen als Taschenbuch im DTV-Verlag vor und es gibt eine sehr schöne von ihm herausgegebene Märchensammlung im Aufbau-Verlag. Die Sendung wie immer nachzuhören auch im Internet unter www.dradio.de/literatur. Am Mikrofon des Büchermarkts für junge Leser war Tanja Lieske.